Ja, auch von mir aus einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier predigen darf. Und in der Tat ist es zum Abschluss der Allianz Gebetswoche wirklich ein schöner Anlass. Es ging ja um das Vaterunser in dieser Woche, im Gottesdienst am letzten Sonntag, in der Predigt von Michael wurde das auch alles schon gut eröffnet. Und dann hatten wir die Woche. Ich habe selber einige Abende miterlebt, war sehr erfreut. Ich fand, es war ein ganz guter Besuch und die FEG war auch immer stattlich vertreten, soweit ich das nachvollziehen konnte. Aber auch die anderen Gemeinden, ich finde das wirklich schön. Und wenn die Christen zusammenrücken, weil sie miteinander beten, das ist etwas ganz Wichtiges und Segensreiches und Beglückendes. Ja, als besonderes Predigtwort habe ich zwei Bitten oder eine Bitte. In der reformierten Tradition wird das nämlich als eine Bitte zusammengefasst. Die Bitten: führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich würde mich auch nochmal für das tolle Anspiel bedanken. Das war richtig ergreifend. Ja, danke sehr. Ja, geh aber so einen Weg durchs ganze Vaterunser durch. Das Thema der Allianz Gebetswoche hieß ja: Jesus lehrt beten. Und der Volksmund, mindestens der Alten, weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, kennt einen anderen Lehrer oder eine andere Lehrerin des Gebets, nämlich die Not lehrt beten. Und das ist doch interessant. Da haben wir doch zwei sehr unterschiedliche Gebetslehrer. Jesus oder die Not oder und die Not. Das wollen wir uns etwas genauer anschauen, bleiben wir erstmal bei der Not als Gebetslehrerin. Gewiss kennen viele von uns aus eigener Erfahrung, dass Not, das persönlich erlebte Ohnmacht, Angst, Hilflosigkeit, die Schamgrenze auch des aufgeklärten und religiös distanzierten Menschen massiv senkt. Ja, manch einer kann plötzlich in notvollen Situationen sich an Gott wenden und ist im Grunde selber darüber erstaunt, vielleicht sogar etwas erschrocken, weil er nach seiner eigenen Einschätzung gar nicht an Gott glaubt. Doch in der Not, in der hilflosen Verzweiflung können erstaunliche Gebete entstehen. Lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir jetzt, ich packe es nicht mehr, ich bin am Ende. Das ist ein solches Not- und Verzweiflungsgebet. Und das Erstaunliche ist, dass unser himmlischer Vater immer wieder gerade solche theologisch an sich nicht sehr korrekten Gebete, solche Hilfeschreie verzweifelter Menschen, die einfach, weil sie nicht weiter wissen, irgendwie auf Gott kommen, dass unser himmlischer Vater in seiner Barmherzigkeit solche Hilfeschreie oft erhört. Manchmal so schnell und atemberaubend, dass der Mensch, der betet, das gar nicht zuordnen kann. Also die Not scheint doch eine reelle Lehrerin des Gebets zu sein. Sie lehrt offensichtlich beten. Doch langsam, das ist nur eine Seite der Not, das wissen wir. Wir wissen nämlich, dass die Not, das Angst, das Verzweiflung, das Herz des Menschen erst recht hart machen kann. Hart und verstockt, erst recht im vorwurfsvollen Selbstmitleid bitter machen kann. Wir wissen, dass gerade auch die Not Menschen gegen Gott radikal verschließt. Und dann ist es zum Zweiten, liebe Freunde, wichtig hinzuschauen, wie der Not- und Verzweiflungsbeter, wenn er die Erhörung seines Gebetes erlebt hat, mit dieser großartigen Erfahrung umgeht. Ist es nicht so, dass mit der Überwindung der Not oft die wunderbare Gebetserfahrung der Hilfe Gottes vergessen wird? Fast als ob einem dieser religiöse Schwächeanfall peinlich sei. Die biblische Geschichte die erzählt, wie Jesus die 10 aussatzkranken Männer geheilt hat. Und das waren todgeweihte Leute. Also das waren echte Verzweiflungsbeter, die sich da an Jesus gewandt haben. Diese Geschichte macht genau dies anschaulich deutlich. 9 von den 10 gesund gewordenen sind auf und davon ins neue bzw. ins alte Leben zurück und wurden nicht mehr gesehen. Nur einer von diesen 10, einer kehrte zu Jesus zurück, einer pries Gott aus vollem Halse und Jesus mit begeistertem Herzen. Also die Not alleine, liebe Freunde, ist keine verlässliche Lehrerin des Gebetes. Denn in der Not, in der wir zu Gott rufen, bleiben wir doch gebunden an uns selbst. Wir nehmen zwar die göttliche Hilfe wie eine Beute in Anspruch, und doch bleibt der göttliche Helfer, wenn er sozusagen seinen Dienst getan hat, wenn er geholfen hat, uninteressant. Und darum brauchen wir wirklich den echten, den einzig wahren Lehrer und Trainer im Gebet. Wir brauchen Jesus Christus. Er allein lehrt uns beten. Natürlich kann Jesus als Lehrer des Gebetes auch unsere Not aufnehmen. Tut er ja so und so oft. Gewiss. Doch ohne ihn können wir gar nicht beten. Erst Jesus allein macht uns gebetsfähig. Er schafft durch seine Hingabe am Kreuz von Golgatha von Gott her den Raum der Gnade und er schafft durch seinen Heiligen Geist vom Menschen her den Raum des Vertrauens, dass wir zu Gott beten können und zu Gott beten wollen. Jesus ist der einzig wahre Lehrer des Gebets, denn er betet für uns, er betet mit uns und er betet durch uns. So ist das unser Vatergebet. Ich bemühe mich, die reformierte Tradition aufzunehmen. Ich komme aus einer lutherischen Gemeinde, da hieß es natürlich immer Vater unser. Aber ich habe nur mal dem Heidelberger Katechismus nachgeschaut, also der reformierten Bekenntnisschrift, da wird immer ganz bewusst von unser Vater gesprochen. Und wir hatten bei uns im Odenwald, ich war in Rimbach Gemeindepfarrer, die Nachbargemeinde war intensiv reformiert geprägt. Da war es also verboten, das Kreuz zu schlagen. Und da ein pensionierter Propst da lebte, der hat einen im Gottesdienst, wenn man da vertreten hat, unterbrochen, wenn man das Vaterunser, sondern dass das unser Vater heißt. Also, kurz nur nebenbei, aber es ist doch dasselbe, es ist dasselbe Gebet. Also, so ist das unser Vatergebet, dass er ausdrücklich seine Jünger lehrt, das Meistergebet, das er uns vorgegeben hat, und wir beten es ihm hinterher. Und es ist das Modellgebet, es leitet, prägt und zentriert unser Beten immer wieder neu. Es ist die unerschöpfliche Quelle der Weisheit und der Kraft und des Trostes des lebendigen Glaubens. Denn hier betet Jesus mit uns und durch uns. Er ist also kein Lehrer des Gebetes, der im distanzierten Gegenüber die Latte hochlegt und sagt, und jetzt mach mal, der im distanzierten Gegenüber bleibt, sondern Jesus als Lehrer des Gebetes tritt im Gebet zum Vater an unsere Seite, wie ein guter Trainer es macht. So finden wir die Grundform des christlichen Betens. Wir beten zum himmlischen Vater durch Jesus Christus, den Sohn, in der Kraft, in der Treue und in der Demut des Heiligen Geistes. Indem Jesus uns lehrt, zum Vater zu beten, führt er uns an sein Herz. Das haben wir am letzten Sonntag sehr schön gehört. Er befreit unser Beten gleich zu Beginn von der Fixierung auf uns selbst, auf unsere Nöte, auf unsere Sorgen, auf unsere Ängste. Jesus holt uns aus der Gefangenschaft in uns selbst heraus und nimmt uns in das Wesen und das Handeln Gottes hinein. Das Beten, das uns Jesus lehrt, ist nicht zuerst das geistliche Instrument zur Erfüllung unserer Wünsche beziehungsweise zur Abwehr unserer Ängste. Der vertrauensvollen Hingabe an Gottes Vaterherz folgt die anbetende Proklamation der göttlichen Herrlichkeit, der Anliegen und Ziele Gottes. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So führt uns Jesus gleich zu Beginn des unser Vatergebetes in die Herzenshaltung der Anbetung, der Ausrichtung auf Gottes Heiligkeit, auf seine Absichten und Ziele in dieser Welt. Und deshalb, liebe Geschwister, sind Zeiten des Lobpreises und der Anbetung so wichtig, sowohl im Gebet der Gemeinde als auch in unserem persönlichen Gebet. Dass sich unser Beten nicht festfrisst in der Kleinräumigkeit und in der Dauerlast unserer Sorgen. Jesus, unser Erlöser, bringt uns durch die anbetende Proklamation sozusagen auf Gottes Niveau, auf das Niveau seiner Herrlichkeit. Und genau so eröffnet sich jetzt in unserer Hingabe an Gottes heiliges und gnädiges Vaterherz die richtige Perspektive. Es kam mit dem ersten Lied auch sehr schön vor. Die richtige Perspektive dann für unsere Anliegen und Sorgen. Es entsteht der vertrauensvolle Raum, in dem wir das dann auch wirklich vortragen und leben können. So kommt in Gottes Nähe, und das ist ganz wichtig, so kommt in Gottes Nähe das, was uns persönlich bewegt, nicht zu kurz, ganz im Gegenteil. Doch unsere Anliegen, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse sind eingebettet in die Heiligung des Namens Gottes, in das Kommen seines Reiches und in die Realisierung seines Willens. Ist es nicht wunderbar, liebe Geschwister, wie Jesus uns kennt, wie er weiß, wo uns so oft der Schuh drückt? All dies ist dann in der nächsten Bitte, es ist ja die erste Bitte, die sich auf uns bezieht, enthalten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da ist die ganze leibliche, materielle und soziale Bedürftigkeit unseres Lebens versammelt. Wer Martin Luthers kleinen Katechismus kennt, kennt vielleicht auch die Erklärung dieser Bitte. Was heißt denn täglich Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, vielleicht haben es einige von euch, ich habe es noch auswendig gelernt. Also alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Ackervieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und dergleichen. Ist das nix? Das ist doch was. Unser Gebetslehrer Jesus stärkt in uns die Gewissheit, dass unser himmlischer Vater weiß, was seine Kinder brauchen. In den kleinen und großen Dingen des Alltags. Und wir dürfen hemmungslos alle unsere Sorgen, alle unsere Anliegen auf ihn werfen. Was für ein faszinierendes Gebet. Ja, was für ein großartiger Gott. Die Heiligkeit seines Namens und unser tägliches Brot, unser alltägliches Klein-Klein gehören untrennbar zusammen. Das erinnert mich an die Weihnachtsgeschichte, wo die Ehre Gottes verbunden wird mit den verschissenen Windeln im Stall von Bethlehem. So ist Gott. Bei ihm ist das Hohe und das Tiefe, das Große und das Kleine, Gott und Mensch eben gerade nicht getrennt. Nun korrespondiert dieser Brotbitte in der Entfaltung des Bibelwortes, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, die nächste Bitte, die fünfte Bitte, und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, zum Beispiel dem Gerd. Ist das nicht die Weisheit, die Spiritualität, die unsere so materialisierte und ellenbogenorientierte Kultur heute dringend braucht? Ohne die Kraft der göttlichen Vergebung verdirbt das Brot. Ohne die Kraft empfangener und weitergegebener Vergebung wird unser ganzer Wohlstand zum Fluch, zum egoistischen Geraffe. Ohne Vergebung vergiftet unser Herz, vergiften sich unsere Beziehungen. Doch in der Erfahrung der göttlichen Vergebung erleben wir das Wunder der Entgiftung und der Erneuerung. Der Entgiftung unserer Herzen und unserer Beziehungen und der Erneuerung unseres Glaubens, unserer Liebe und unserer Hoffnung. Mitten in dieser alten Welt, liebe Geschwister, in dieser alten Welt des Todes erfahren wir durch die Vergebung das Angeld, sozusagen die erste Rate der Auferstehung und des Sieges über den Tod. Wenn die Bitten des Vaterunser-Gebetes jetzt hier aufhören würden, und es käme als Abschluss der Lobpreis, die sogenannte Doxologie, der Größe unseres himmlischen Vaters. Denn dein ist die Kraft, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn das Gebet hier zu Ende wäre, dann wäre es doch auch schon ein großartiges Meister- und Modellgebet. Aber es hat noch zwei Bitten, beziehungsweise eine. Und zwar zwei sehr herausfordernde Bitten, über die wir als moderne und diesseits fixierte Zeitgenossen schnell hinwegbeten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir schauen noch etwas genauer hin. Zu den biblischen Grunderfahrungen, liebe Geschwister, gehört die Tatsache, dass der Mensch sowohl individuell als auch als Gemeinschaft der Versuchung durch antigöttliche Kräfte beziehungsweise durch antigöttliche Macht des Satans ausgesetzt ist. Und die Absicht dieser Macht ist es, den Menschen durch Lüge, durch Manipulation aus der vertrauensvollen Beziehung zum himmlischen Vater herauszulösen. Satan sät Misstrauen in unser Herz und er will uns dazu bringen, uns von Gott unabhängig zu machen, um selber seinen Platz einzunehmen. Diese Abwendung von Gott hat dann zur Folge, dass wir auch sein Gebot gewissenlos übertreten. Auf diese Grunderfahrung der Attacken des Bösen, gerade auch auf die Jünger Jesu, und der Anfälligkeit gerade auch des gläubigen Menschen für die Versuchung, wie Gott sein zu wollen und damit zur Komplizenschaft mit dem Bösen, darauf beziehen sich die Bitten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dabei ist die Formulierung in der Übersetzung aus dem Aramäischen etwas verkürzt, denn es geht nicht zuerst darum, dass Gott uns in Versuchung führen würde und wir bitten darum, dass er es nicht tut, sondern es geht wesentlich um die Bewahrung, um den Beistand, um die Hilfe Gottes in der Versuchung. Gott ist nicht der Urheber der Versuchung. Er lässt sie wohl zu, doch er ist nicht der Verursacher. Sondern sie kommt von Satan, sie kommt von dem Bösen, dem Vater der Lüge, der durch seine raffinierten Angriffe uns zu seinen Komplizen machen will, zu Komplizen des Bösen. Und so können wir einfach als Faustregel sagen, Jesus beruft uns in die Jüngerschaft des Guten, Satan dagegen manipuliert uns in die Komplizenschaft des Bösen. Nun ist uns hier das Wort Gottes eine wunderbare Verstehenshilfe und Aufklärung über die unsichtbare Welt und ihre Machtverhältnisse. Denn so wie wir durch Jesus im Vaterunser das Meister- und Modellgebet haben, so haben wir durch Jesus auch die Meister- und Modellversuchung durch Satan, die er, unser Erlöser, für sich und für uns auf sich genommen und siegreich bestanden hat. Der Angriffsort Satans ist die Wüste. Kein leichter Ort. Es kostet Kraft, durchzuhalten und zu überleben. Manchmal erleben wir auch unser Leben wie eine Wüste. Entscheidend ist, Jesus ist nicht allein. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist, dem Geist der Demut und der vertrauensvollen Beziehung zu seinem und unserem himmlischen Vater. Satan nähert sich Jesus ganz unspektakulär. Ja, so ist es, liebe Geschwister. Der Böse kommt oft völlig unspektakulär in unser Leben. Satan macht 3 Anläufe. Ja, er kann zäh sein und ist nicht so leicht abzuschütteln. Satan beginnt die beiden ersten Versuchungen, und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, mit dem raffinierten Einstieg, der ja von der Aussage her richtig ist. Wenn du der Sohn Gottes bist, Jesus ist ja gerade in seiner Taufe bestätigt worden, dass er der Sohn Gottes ist. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Für jemanden, der in der Wüste längere Zeit fastet, an sich etwas nicht Unverständliches. Ja, aus Steinen Brot zu machen, das ist doch ein guter, ein qualifizierter Vorschlag. Das ist doch wirklich etwas, was man gebrauchen kann. Das ist ein menschenfreundliches Wunder. Doch Jesus erkennt die Falle und geht nicht hinein. Demütig antwortet er dem Versucher, der ihn ja in den Hochmut liften will. Du bist doch der Sohn Gottes, du bist doch der Sohn Gottes. Jesus antwortet demütig mit der Vollmacht des Wortes Gottes. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Jesus antwortet nicht mit der eigenen Vollmacht und sagt, ich als Sohn Gottes sage dir. Nein, Jesus antwortet demütig mit der Vollmacht des Wortes Gottes. Nicht allein vom Brot lebt der Mensch, sondern von allem, was der Herr ihm durch sein Wort zusagt. Nächster Angriff des Satans. So schnell gibt er sich nicht geschlagen. Wieder verbunden mit einem Ortswechsel. Die Zinne der Tempelmauer. Und nun kommt Satan mit der religiösen Inszenierung. Wieder, wenn du der Sohn Gottes bist, dann zeig's doch, spring hinunter. Und jetzt trauen wir unseren Ohren kaum. Satan argumentiert biblisch. Mit dem schönen Wort aus Psalm 91, der Psalm 91, dieses Wort, diese Verse sind, ich komme hier aus einer landeskirchlichen Gemeinde, seit 15 Jahren der Lieblingstaufwunsch aller Eltern. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deine Füße nicht an einen Stein stößt. Ganz schön clever. Der Versucher ist wirklich... Ja, clever. Hat er Jesus die religiöse Show nicht wunderbar biblisch korrekt serviert? Doch Jesus erkennt die Falle. Er durchschaut die Versuchung. Er durchschaut den Keil, den Satan zwischen ihn und seinen Vater treiben will. Und wieder antwortet der Sohn Gottes demütig mit der klaren Vollmacht des eindeutigen Wortes Gottes. Es steht aber auch geschrieben, du sollst deinen Herrn nicht versuchen. Liebe Geschwister, wir brauchen ein Christsein, ein Leben in der Nachfolge des Herrn, das im Wort Gottes gegründet und zu Hause ist. Nur so können wir die Geister unterscheiden. Sonst werden wir, davon bin ich überzeugt, die kommenden Versuchungen, die auf uns zukommen werden, sonst werden wir sie gar nicht bestehen können. Weil der Böse und seine Helfershelfer so geschickt das Wort Gottes verdrehen und manipulieren. Wir müssen das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, handhaben können, damit wir im geistlichen Kampf bestehen. Zur dritten Versuchung. Wieder wechselt Satan den Ort. Nun ist es ein hoher Berg. Der hohe Berg spielt biblisch ja oft als Offenbarungsort eine wichtige Rolle. Es ist ein hoher Berg mit einem großartigen Überblick über die Reiche dieser Welt und ihrer Herrlichkeit. Vielleicht fallen euch auch Berge ein mit so einem wunderbaren Ausblick, wo man auf Städte schaut und ganz bewegt sein kann. Also, und jetzt lässt der Versucher, der auch jetzt Jesus nicht mehr mit Sohn Gottes anredet, jetzt lässt er die Katze aus dem Sack, jetzt wird keine Kreide mehr gefressen. Dies alles will ich dir geben, dies alles bekommst du, wenn du niederfällst und mich anbetest. Doch Jesus durchschaut diese satanische Anbaggerei, so kann man sie wirklich beschreiben, sofort. jetzt ist aber Schluss. Weg mit dir, Satan, und wieder der demütige Gebrauch des kompromisslosen Wortes Gottes. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Jetzt ist die Versuchung siegreich bestanden. Der Satan zieht für eine Weile ab und die Engel dienen Jesus. Liebe Geschwister, es geht im Kern immer um die wahre und die falsche Anbetung. Zum einen, weil der Mensch von Gott zur Anbetung geschaffen ist. Wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Und der Mensch anbeten will. Und zum anderen, weil in der Anbetung die ultimative Machtfrage gestellt wird. Wer ist der Herr dieser Welt? Wem gebührt die Anbetung? Und das erfahren unsere bedrängten und erfolgten Geschwister zurzeit weltweit ganz konkret am eigenen Leibe. Wenn wir nicht den heiligen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus anbeten, dann entsteht dieses Anbetungsvakuum, in das die Geister und Gespenster, die Mächte und Gewalten und all die Objekte der falschen Anbetung einziehen. Das sieht vielleicht am Anfang ganz harmlos aus, doch es ist zutiefst zerstörerisch. Falsche Anbetung ist satanisch und sie zielt auf die zerstörerische Weltherrschaft. Unsere Eltern bzw. Großeltern, sofern sie Deutsche waren, haben es vielleicht noch gesungen. Wisst ihr, was sie gesungen haben? Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Wir wissen, wohin diese satanische Anbetung führte. Dieses Millionen- oder Milliardenfach zwischen 1933 und 1945 proklamierte falsche Heil. Allein dieser Gruß Heil Hitler ist zutiefst satanisch. Er proklamiert die falsche Anbetung. Und was wir heute im islamistischen Terror erleben, das ist genau diese falsche, mörderische Anbetung. Eine satanische Anbetung, die die Welt zerstört. Lasst uns daher erst recht in diesen wirren Zeiten als christliche Gemeinde und als einzelne Christen in Demut und in fröhlicher Gewissheit die wahre Anbetung des dreieinigen Gottes proklamieren, in dessen Zentrum das Lamm auf dem Thron Gottes sitzt. Und darum beten wir. Führe uns nicht in die Versuchung, der falschen Anbetung unser Herz zuzuwenden. Hilf uns in der Versuchung, in Demut und Treue an dir zu bleiben und die Geister zu unterscheiden. Und dort, wo wir der Versuchung nicht widerstehen oder widerstanden haben, dort hilf uns, ehrlich unsere Schuld zu erkennen und zu bekennen und neu mit dir zu beginnen. Weil Jesus nicht nur, liebe Geschwister, die Versuchung siegreich bestanden hat, sondern mit seiner Lebenshingabe am Kreuz von Golgatha den Versucher, Satan selbst, besiegt hat. Darum beten wir, ja rufen wir als Kinder unseres himmlischen Vaters. Vater, erlöse uns endgültig von dem Bösen, denn Jesus hat ihn ja schon besiegt. Komm, Herr Jesus, vertreibe die Mächte des Bösen und verwandle diese Welt in dein Reich. Und so, liebe Geschwister, proklamieren wir gemeinsam vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt die wahre Anbetung des himmlischen Vaters. Dazu stehen wir jetzt auf. Ich bitte euch, euch gegenseitig an der Hand zu nehmen. Es ist ein unser Gebet. Und ich bitte euch bewusst laut und kräftig
proklamierend zu beten. Unser